auch von meiner Seite.
Das Mikrofon so, dass es für dich passt. Dass du das selber hörst, dass das.
Du kannst dich schwenken.
Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein, auch wenn die Umstände ein bisschen anders sind. Ja, wir leben tatsächlich in Zeiten des Umbruchs. Und ich will gar nicht wirklich viel über Corona sprechen, sondern eine Sache möchte ich gern hervorheben, das, was mir aufgefallen ist. Und zwar die vielen unterschiedlichen Meinungen und die vielen Kontroversen, denen wir jeden Tag begegnen. Sei es in den Nachrichten, sei es in Fachzeitschriften, die Wissenschaftler sind sich nicht einig, Virologen, Epidemiologen, wie sie alle heißen, Politiker. Was mir eigentlich dabei auffällt, ist die Tatsache, dass die wichtigste Frage tatsächlich die wir uns vielleicht auch stellen, auch als Teil der Gesellschaft oder auch als Gemeinde innerhalb einer Gesellschaft, was sollen wir tun? Wie sollen wir handeln? Was ist das, worauf es tatsächlich ankommt? Und auf welche Meinung, auf welche Studie, auf welche Info können wir uns tatsächlich verlassen letzten Endes? Worauf ist Verlass heutzutage? Und klar, immer wieder kommen neue Erkenntnisse. Die Wissenschaftler forschen mehr, wissen auch mehr. Es kommen neue Erkenntnisse zum Krankheitsbild. Aber dann auch zu den möglichen Wirkungen, zu den Handlungsempfehlungen. Nur, wie gesagt, ist das für mich stellt sich tatsächlich die Frage, wir haben diese neuen Erkenntnisse, was machen wir damit? Wie können wir diese interpretieren und wie können wir diese dann tatsächlich auch in Handlungsempfehlungen, Anleitungen übersetzen? Und als mir das gestern so nochmal deutlich geworden ist und als mir durch den Kopf ging, ist mir eigentlich aufgefallen, im Grunde hat sich für uns Christen nicht wirklich viel verändert. Ja, da gibt es in der Wissenschaft gibt es ja auch so etwas wie den Satz, also nur, dass wenn wir etwas hautnah nicht erleben oder wahrnehmen, heißt das immer noch nicht, dass es bestimmte Phänomene nicht gibt. Und ich denke, was dieser Zeit, was das alles eigentlich so zum Ausdruck bringt, ist, wir nehmen das mehr wahr, also diese Unsicherheiten, die es auch vorher eigentlich gegeben hat. Wir leben bewusster damit oder wir werden ständig im Alltag damit irgendwie konfrontiert. Und ich möchte heute auf zwei Fragen eingehen in der Predigt. Zum einen geht es darum, auf was oder wen können wir uns heute verlassen? Und was können wir als Gemeinde in diesen unsicheren Zeiten tatsächlich tun? Was sollen wir tun? Wie sollen wir handeln? Nur, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich möchte, dass die Umstände möchte ich nicht herunterschrauben. Ich möchte sie auch nicht überbewerten. Ich will es aber auch nicht kleiner stellen. Ich möchte es nur für einen kurzen Augenblick im Rahmen dieser Predigt komplett ausblenden. Und ich möchte eigentlich auf das hinweisen, was wie unser Verhältnis zu Gott, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht oder wovon es geprägt ist, um genau das in den Fokus zu nehmen für heute. Ich habe gestern eine Passage aus dem Lukas-Evangelium gelesen, das ist Kapitel 21. Jesus dreht in diesem Teil des Evangeliums komplett durch, würde man heute so sagen. Würde man als Journalist irgendwie über ihn berichten, würde man wirklich sagen, Jesus ist durchgedreht. Er fängt damit an, oder in diesem Kapitel wird davon beschrieben, wie er den Tempel zerstört irgendwo. und mit großen Reden um sich schwingt, aber auch eine andere Form von Rede. Also es ist eine angstmachende Rede irgendwo. Ich würde gerne die Verse 33 von Kapitel 21 Lukas bis 36 ich fange bei 29 an, genau. 29 bis 36 vorlesen. Die Überschrift ist Endzeiterrede, Ermahnung zur Wachsamkeit. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ja. Das klingt irgendwie erschreckend, finde ich. Also man kennt Jesus, hier bin ich, in den Evangelien, wie er berichtet wird. Er hat Menschen geheilt, ist Menschen liebevoll begegnet, herzlich begegnet, hat ihnen geholfen. Und jetzt, kurz vor dem Ende, lässt er die Bombe platzen. Ja, wenn man, also verbal gesehen, spricht er zu seinem Volk und macht tatsächlich Angst, könnte man meinen. Und was mich gestern so ein bisschen erschreckt hat, ist nicht die Rede von der Endzeit. Wir sind alle Bibelleser, wir kennen das, wir sollten wissen eigentlich. Wir haben die Bibel studiert, wir haben uns in der Gemeinde ausgetauscht, wir wissen, die Endzeit, ja, davon wird auch viel gesprochen. Das ist ein ständiges Thema. Was mich aber erschüttert hat in diesem Kontext oder ein bisschen erschreckt hat, ist, wie stark eigentlich Jesus betont, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht meine Worte werden vergehen. Ich denke, hier haben wir nochmal eine klare Antwort auf die Frage, die manchmal so simpel erscheinen mag, auf wen oder was können wir uns als Christen, als Gläubige tatsächlich verlassen. Und hier kommt die Gewissheit, das kommt erstmal das Szenario, das wird beschrieben von Jesus, aber auch die Gewissheit, der Hinweis darauf, alles ist vergänglich. Aber meine Worte sind nicht vergänglich. Meine Worte werden nicht vergehen. Und was ich so gewaltig finde in diesem Text ist, tatsächlich die Tatsache, dass egal wie die Welt sich um uns herum verändert, wir haben mit Jesus Christus eine Konstante in unserem Leben. Es gibt eine Botschaft, egal wie die Umstände sind, egal von wie viel Angst oder Unsicherheit wir umgeben sind, egal was kommt, diese Botschaft bleibt stabil, unveränderbar. Und gleich mit dieser Botschaft geht auch der Appell einher, den Jesus an uns hat. Ich lese es nochmal vor. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden. Also die Gewissheit, ja, die Welt ist vergänglich. Die Gewissheit, dass Jesus die Konstante in unserem Leben ist. Und gleich dazu aber auch der Appell, passt auf, seid wachsam, hütet euch, passt auf euer Herz auf. widmet euch nicht den irdischen Dingen, den Sorgen, den Ängsten, dem Rausch, der Trunkenheit. Der Begriff, ich musste gestern so schmunzeln, genau, der Begriff Völlerei ist im Hochdeutschen eigentlich, kann übersetzt werden mit einen Kater haben. Also nachdem man sich dem Alkoholkonsum hingegeben hat, dann diese stechende Kopfschmerzen, die Übelkeit und keine Ahnung, alles, was damit so einhergeht. Da soll mal einer sagen, die Bibel wäre altmodisch. Und klar, wenn man diese Bibelverse so liest, glaube ich, uns wird irgendwo oder sollte auch bewusst werden, im Grunde hat sich für uns Christen nicht viel verändert. Wie gesagt, ich möchte die Umstände nicht milder machen oder ignorieren, sondern ich möchte nur dieses Verhältnis zwischen uns und Gott erneut in den Fokus stellen. Ich habe versucht zu recherchieren, welche pandemieartigen Situationen hat es in der Vergangenheit gegeben. Ich meine, heute wissen wir mehr. Heute sind wir Menschen, haben Zugang zu mehr Informationen, sind sensibilisierter, also reagieren auf bestimmte Geschehnisse in der Welt auch anders und verarbeiten Informationen auch anders. Und nur weil die Wahrnehmung früher eine andere ist oder gewesen ist, heißt es immer noch nicht, dass es solche Umstände nicht gegeben hat. Aber ich finde, Jesus macht das sehr, der bringt es auf den Punkt. Der bringt es wirklich auf den Punkt. In guten wie in schlechten Zeiten gilt für uns Gläubige, vor Corona, mit Corona, nach Corona, gilt für uns wirklich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Lasst euch nicht von den weltlichen Dingen irgendwie verrückt machen. Trachtet nicht nach den Reichtümern dieser Welt. Das mag brutal klingen. Das mag, die Welt steht Kopf sozusagen und wir haben natürlich die Gewissheit von Gott, ja, meine Worte werden nicht vergehen. Und dann aber auch die Aufforderung. Ich meine, man könnte denken, was soll das? Warum eigentlich? Also es reicht nicht aus, dass wir diese Ängste, diese Sorgen um unsere Existenz vielleicht haben. Viele von uns davon betroffen sind, reell davon betroffen sind. Es reicht nicht aus, dass dieses Ungewisse, wie es mit unserem Leben letzten Endes weiter, mit unserem Leben weitergeht, die Furcht um unser eigenes Leben, aber auch um die unsere Lieben letzten Endes, die von so einer Krankheit oder von einem Schicksalsschlag betroffen sein können. Heute ist das alles viel präsenter, finde ich. Heute ist das alles viel greifbarer für uns. Vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren war es einfach zu sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes oder meine Worte werden nicht vergehen. Oder es war einfach zu sagen, ja, Jesus, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Aber wie sieht es heute aus? Und zunächst die Antwort auf die erste Frage, auf was oder wen können wir uns verlassen? Auf Jesus. Das ist das, was er hier erneut, nicht erneut, sondern wiederholt eigentlich klar machen möchte. Meine Worte werden nicht vergehen. Und dann spricht Jesus in dem nächsten Satz einige Worte und er sagt uns, was wir tun sollen. Und zwar, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden. Als ich das gestern so gelesen habe, dachte ich so, das ist ein bisschen herzlos irgendwie. Das ist so zunächst die Unsicherheit in der Welt. Davon sind wir betroffen. Klar, ich habe die Gewissheit, dass Jesu Worte die vergehen werden, dass Jesus die Konstante ist in unserem Leben, in meinem Leben. Und dann aber auch gleich der Satz hinterher so, pass bloß auf. Pass bloß auf, was mit deinem Herzen passiert in solchen Umständen. Könnte man sich fragen, was passiert eigentlich mit mir als Menschen? Also ist das für Gott überhaupt interessant? Ist das für Gott überhaupt relevant? Mutet uns Gott hier etwas zu? Es reichen nicht nur die Sorgen, die Ängste, die wir durchleben, sondern er fordert uns heraus. Ich komme von Lukas auf Galater. Wie komme ich dazu? Diese Begriffe, Völlerei, Trunkenheit, das sind dieselben Begriffe, die auch im Galater Kapitel 5 erwähnt werden. Und da geht es um die Werke des Fleisches zu beschreiben. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich dachte, die Evangelien, hier geht es um die Endzeit und im Galaterbrief geht es doch um die Frucht des Geistes und wie das so irgendwie sichtbar ist. Ich habe mir die Passage nochmal genau durchgelesen und ich glaube, dass Gott hier oder Jesus hier in diesem Fall nicht mit Geboten oder Verboten sich an uns wendet. Das sind keine Regeln, auf die wir achten müssen. Das sind keine Aufforderungen, wie wir zu funktionieren hätten in so einem Zustand. Das sind im Grunde, verstehe ich diese Bibelstellen so, dass es darum geht, dass Gott uns Mechanismen klar macht. Er möchte uns klar machen, wenn wir uns den Dingen des Fleisches, der Hoffnungslosigkeit, des sorgvollen Lebens, der Trunkenheit als Ablenkungsmanöver letzten Endes oder der Völlerei als Ablenkungsmanöver, heute mögen es vielleicht die Medien sein, wo wir uns flüchten, uns vor der Realität flüchten, dass Gott uns da eigentlich oder die Bibel uns da klar machen möchte, das handelt sich um Mechanismen. Gott erklärt uns, wenn wir uns diesen Dingen widmen, letzten Endes, dann ist das Ergebnis davon, dass wir ziemlich viel Gutes für unser Leben verpassen. Und was mir gestern nochmal so richtig klar geworden ist, wenn Gott uns auffordert, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden, dann geht Gott nicht über uns hinweg. Er erwartet von uns nicht, dass wir funktionieren. Das sind keine Korsetts, die wir uns da als Christen irgendwie anziehen müssen oder in denen wir uns reinzwängen müssen, sondern er versucht lediglich uns klar zu machen, was die Konsequenzen davon wären und schildert uns gleichzeitig auch, führt uns vor Augen, was wir verpassen würden, was uns entgeht letzten Endes. Und ich denke, wenn Gott sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden und gleich im Satz davor, er sagt, meine Worte werden nicht vergehen, dann möchte ich gerne nochmal auf seine Worte zurückschauen. Was sagt er denn zu uns letzten Endes? Was ist das, was er uns durch die Bibel klar machen möchte? Ich sage die Bibelstellen nicht, sondern ich liste das einfach mal so durch. Jesus hat zu den Menschen damals gesagt, diese Worte gelten auch heute noch, fürchte dich nicht. Ich habe das letzte Mal über Freundlichkeit gesprochen, Galater 5, 22, dieser Begriff hat mich umgehauen, das haut mich heute noch um. Das ist so ein Wort, was, weiß ich nicht, das hat mich sehr berührt. Weil dieses Wort eigentlich das Wesen Christi offenbart. Ich möchte nicht mehr über Liebe sprechen, das habe ich mir vorgenommen. Ich hoffe, das gelingt mir auch, weil Liebe manchmal so abstrakt ist. Oder vielleicht durch den Zeitgeist, Hollywood, Filme, Romanze, weiß was ich, so an Substanz irgendwo verloren hat. Aber ich würde gerne über diese Freundlichkeit nochmal sprechen, was in Galater 5,22 drin steht, und über die Sanftmut, die dort beschrieben wird. Weil das für mich wirklich die Konkretisierung der Liebe ist. In den Beziehungen zueinander, aber auch in der Beziehung zu Gott. Ich wiederhole noch einmal, Freundlichkeit, der griechische Begriff Christotes, bedeutet so viel wie Güte, Milde, Vorteilhaftes. Das ist etwas, was das komplette Gegenteil von Härte oder Strenge ist. Wenn wir nicht mit Paulus in den Paulusbriefen, wenn mir bewusst wird, dass er über Jesus sagt, die Freundlichkeit Gottes wurde in Christus offenbart, keine Strenge, keine Härte, sondern die Güte uns gegenüber, die Gnade, mit der er uns ansieht, letzten Endes, dann habe ich auch diese Worte, die Jesus hier sagt, freundlich zu verstehen und nicht als Gebote oder Verbote, was wir tun oder Funktionsregeln, wie wir uns zu verhalten haben. Und dann macht das auch mehr Sinn, wenn wir uns durch die Evangelien durchlesen, dass Jesus uns begegnet und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin dir wohlbesonnen, trotz der Umstände. Ich bin dein Freund, denn Freunde geben das Leben für die eigenen Freunde. Ich nehme dir die Last weg. Ich nehme dir den Druck und die Unsicherheit. Und ich kann und ich will deine Bedürfnisse stillen. In diesen Versen, ich meine, das kommt explizit nicht so rüber. Aber hier geht es tatsächlich darum, dass Jesus, also diese Mechanismen, er ist sich bewusst, dass wir Menschen als Menschen Bedürfnisse haben. Er ist sich im Klaren darüber und er verurteilt das nicht. Er sagt nicht, Gott, das darf gar nicht vorkommen. Nein, so ist er nicht. Aber er stellt uns gegenüber, versucht uns klarzumachen, ja, es gibt Bedürfnisse von Sicherheit, es gibt Bedürfnisse von Geborgenheit, es gibt Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, insbesondere wenn Zeiten unsicher sind, stürmig sind. Und dann sagt er, du hast die Möglichkeit, entweder indem du diese Bedürfnisse ignorierst, dich in Trunkenheit, andere Suchtmöglichkeiten entweder zu fliehen, oder du hast die Möglichkeit, zu mir zu kommen, mir in meine Freundlichkeit zu begegnen, um diese Bedürfnisse auf eine gute Art und Weise zu befriedigen. Und ich denke, das, was Jesus hier auch nochmal deutlich macht, ungestillte Bedürfnisse können sich sehr machtvoll zu Wort melden. Und das ist das, was er hier im Vers, in Lukas 21, Vers 34 meint. Hütet euch aber, unterschätzt es nicht. Tut nicht so, als wäre alles in Ordnung. Tut nicht so, als würdet ihr damit klarkommen. Sondern wendet euch an Jesus. Ergreift die Möglichkeit, von dieser Freundlichkeit, von Jesu Freundlichkeit zu profitieren, letzten Endes. Und wenn wir uns heute als Gemeinde fragen, tun, schön und gut, an uns wird appelliert, wir werden herausgefordert, etwas zu machen, aber was konkret? Und da würde ich gerne 3 Schritte empfehlen. Zunächst, als erstes würde ich empfehlen, versteht diese Verse hier, das ist eigentlich auch ein Appell an die Gemeinde, auch an mich selber, versteht diese Verse nicht als Verbote oder Gebote, weil dann tun wir der Bibel Unrecht. Wir interpretieren da etwas hinein, was dort gar nicht drin steht. Und so entstehen falsche Gottesbilder. Das ist hier gar nicht gemeint. Das ist nicht so, dass Gott über uns hinweggehen würde. Nein. Vielmehr möchte er uns in seiner Freundlichkeit begegnen. Und dazu möchte ich euch auffordern, von dieser Freundlichkeit Gottes Gebrauch zu machen in eurem Leben. Was bedeutet das konkret? Ich lese das nochmal vor. Ich meine, der Galaterbrief, der ist genial. Also da wird ein Satz mit dem anderen irgendwie aufgeschlüsselt. Genau, hier nochmal Kapitel 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Als Mechanismus. Und dann in Vers 22 lese ich nochmal vor, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ich denke, Gott bietet uns eine Chance. Er bietet uns auch heute die Chance, uns daran zu erinnern, dass seine Worte nicht vergehen werden. Und dass wir erneut erkennen, dass Jesus für uns eine Konstante in unserem Leben ist, an dem wir uns festklammern können. Und dann Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also, die erste Empfehlung ist, versteht diese Verse als ein freundliches Angebot von Jesus. Die zweite Empfehlung ist, macht Gebrauch aus der Freundlichkeit Gottes. Und wenn ihr nicht wissen solltet, wie das geht, dann präzisiert das ganz genau. Galater 6, Vers 2: Traget die Lasten voneinander in der Gemeinde. Ich finde, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde Christi darüber sprechen, Sachen nicht abwerten oder herunterschrauben, sagen, ja, alles gut, die Welt ist verrückt, die Welt spielt verrückt, diese vielen Veränderungen. Ich denke, es ist okay, auch zuzugeben oder zu sagen, was es mit uns macht, unsere Ängste zum Ausdruck zu bringen. Das finde ich in Ordnung. Und ich denke, Jesus bietet auch Raum dafür. Er weiß es, er kennt es. Es ist ihm nichts Neues oder Unbekanntes. Aber ich denke, problematisch wird es, wenn wir uns diesen Ängsten, diesen Sorgen hingeben und dort stecken bleiben. Und ich finde, als gläubige Menschen ist das auch keine Schande zu sagen, hey, ich stecke gerade in diesen Sorgen fest. Das macht mich fertig. Ich habe diese Existenzängste. Und da kommt die dritte Empfehlung. Einer trage des anderen Lasten, damit wir das Gesetz Christi in unserem Leben erfüllen. Und diejenigen, die guten Mutes sind in dieser Zeit, die die feste Zuversicht haben, dass Gott bei ihnen ist, dass sie von Gott umgeben sind, dass sie voller Hoffnung sind, an die richtet sich meine dritte Empfehlung. Steckt andere in der Gemeinde damit an. Betet für andere, die da sich schwer tun, mit den Ängsten und Sorgen zu kämpfen haben. Und diejenigen, die von Sorgen oder Ängsten geplagt sind, von Unsicherheiten geplagt sind, an die appelliere ich, öffnet euch, erlaubt es euch, den anderen Gemeindemitgliedern, dass sie eure Lasten mittragen, dass sie euch einen Teil von dem mitgeben, von der Freundlichkeit Gottes mitgeben letzten Endes, die wir Gott uns offenbart hat, die uns ergriffen hat als Gläubige, von der wir begeistert sind. Seid wachsam. Passt auf eure Herzen auf, dass sie nicht erschweren. Und wenn sie schon erschwert sind, dann erlaubt es den Geschwistern in der Gemeinde, eure Lasten mitzutragen. In Sanftmut begegnet euch gegenseitig einander, in Freundlichkeit, in Milde, in Gnade, in Güte und in Sanftmut. Und ich denke, das ist das, was Jesus von uns oder in uns sehen möchte. Dass wir sein Gesetz erfüllen, indem wir freundlich, sanftmütig zueinander sind. Amen.